Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Dies ist eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere 111. Folge. Normalerweise feiern viele Podcaster ihre 100. Folge. Wir haben uns dazu entschlossen, die 111. zu feiern, denn wir sind ein Kölner Unternehmen mit Sitz in Köln und daher hat die Zahl 11 oder auch 111 eben eine ganz besondere Bedeutung für uns. Und das haben wir zum Anlass genommen, diese Folge hier unsere Jubiläumsfolge zu nennen. Ja, was wollen wir in dieser Folge heute machen? Wir haben gedacht, wir machen einen kleinen Rückblick und schauen uns an, was wir in den vorigen 110 Folgen alles besprochen, erlebt und was für lustige Dinge passiert sind. Dazu habe ich mir die Hauptcharaktere unseres Podcasts eingeladen, also die Menschen, die Ihnen, wenn Sie unseren Podcast aufmerksam verfolgt haben, häufig über den Weg gelaufen sein dürften. Zum einen natürlich unsere Geschäftsführerin Susanne Lizewski, dann den Leiter unseres Research-Teams, Markus Sobotke. Die beiden Personen dürften Sie kennen aus den monatlichen Blätterwald-Folgen, wo Sie immer die Fachzeitschriften für Sie durchblättern. Und dann habe ich mir eingeladen, meine Kollegin Lisa Scharf. Sie ist Beraterin im Research-Team und steht uns immer Rede und Antwort, wenn es zum Beispiel um das Trendbarometer geht. Außerdem habe ich meinen Kollegen Mike Lange zu Gast. Er ist Leiter des Marketings und unseres Bildungscampus und auch ihn haben Sie schon häufiger gehört, unter anderem in den Folgen, wo wir unsere Referenten und Referentinnen vom Kongress der Sozialwirtschaft zu Gast hatten. Ich begrüße meine Gäste ganz herzlich zu dieser Jubiläumsfolge und bin gespannt, was Sie uns für Einblicke, Rückblicke, aber auch Ausblicke geben werden. Hören Sie jetzt, wie Susanne Lizewski und Markus Sobotke die letzten 110 Folgen unseres Podcasts erlebt haben, wer die spannendsten Gäste waren, wer am schwierigsten zu gewinnen war und welchen Ausblick Sie für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft sehen und welche Themen Sie vielleicht noch gerne in unserem Podcast behandeln würden.
Hallo Daniela.
Hallo Daniela.
Ja, wir haben uns überlegt, wir lassen uns einfach mal so ein bisschen treiben und schauen mal zurück und auch natürlich nach vorne. Und dazu wollte ich euch einfach mal fragen, wenn ihr an die erste Folge zurückdenkt, was war damals denn die Vision für diesen Podcast und wie sehr hat sich diese Vision auch vielleicht bis heute verändert oder ist sogar gleich geblieben?
Ja, die Vision war, das Wissen, was wir haben, die Beschäftigung, die Meinungsbildung, die bei uns betrieben wird, über die Sozial- und Gesundheitswirtschaft, auch über einen Podcast zu vermitteln. Wir hatten da sehr interessante Diskussionen, wie man sowas aufsetzt, was die Formate sein können, was Themenaspekte sein können, wie so ein Podcast strukturiert werden kann. Der Blätterwald ist so ein Ergebnis, die Fachzeitschriften durchzublättern, hier die Aspekte aufzugreifen. Jeder kennt das aus dem Alltag. Man ist zum Teil überfordert mit den vielen Informationen, die kommen. Dann soll noch alles gelesen werden. Und hier hatten wir gedacht, können wir Nutzen stiften, indem wir die Arbeit, die wir machen bei uns, an den Märkten, an den Entwicklungen dran zu sein, eben auch in Form eines Podcasts aufgreifen. Das hat sich bewährt. Wir haben da viel positive Rückmeldung. Also das ist eine Vision, die wir realisieren konnten und die sich bis heute nicht verändert hat. Dann hatten wir ja ausgehend vom Blätterwald, wir waren da sehr botanisch unterwegs, verschiedene Bezeichnungen diskutiert über den Gartenzaun, auf der grünen Wiese und Ähnliches. Das hatten wir jetzt so nicht realisiert von der Namensgebung, aber inhaltlich, das hat sehr gut funktioniert von Anfang an. Insofern denke ich, die Vision, die wir hatten, das passte schon am Anfang.
Ja, kann ich Markus nur zustimmen. Die Vision, die wir gemeinsam entwickelt haben, ich glaube Beginn Markus 2024, Ende 2023, genau wie du beschreibst, wie können wir Nutzen stiften für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft, unser Wissen gut einbringen und mittlerweile als regelmäßiges Podcast-Format haben wir Tausende von Hörern pro Monat. Und das ist vielleicht etwas, was ich so nicht erwartet hätte, aber gehofft habe, dass wir mit einem eigentlich Nischenthema eine breitere Hörerschaft erreichen können, monatlich mit verschiedenen Themen aus der Branche, aus unserer Beratungspraxis, mit Hinweisen. Ich muss gestehen, mir macht das viel Spaß, auch die Blätterwald-Folgen mit Markus. Manchmal sind wir sehr kurzfristig in der Vorbereitung. Das eine oder andere Wochenende geht auch drauf. Ich bin in den letzten Berufsjahren selten so gut informiert gewesen, was in den verschiedenen Fachzeitschriften steht. Hat also auch einen Nutzen für mich. in dem Bereich. Und es macht wirklich Spaß, das auch aufzubereiten, auch mit weiteren Informationen, so dass man rundherum schnell einen Überblick bekommt, einmal im Monat ungefähr eine Stunde über aktuelle Themen.
Wirst du denn auch schon mal angesprochen, Susanne, auf den Blätterwald?
Ja, und zwar nicht nur so einmalig, sondern immer wieder kommen Menschen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft auf mich zu und sagen, boah, das ist eine wirklich gute Idee, ich höre den Blätterwald gerne, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, sei es in der Bahn, im Auto oder auf dem Fahrrad. Ich fühle mich gut informiert darüber und finde es toll, dass es genau so ein Format gibt.
Ich weiß zum Beispiel auch, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialbank auch den Blätterwald hören. Eine Kollegin erzählt mir immer, dass sie das total gerne beim Kochen hört, wenn der Blätterwald dann wieder draußen ist.
Müssen wir mal Kochrezepte entwickeln, Markus?
Ja, genau. Ich könnte das noch einstreuen. Oder wir versuchen noch einen Werbepartner zu finden dafür. Wenn ihr so zurückdenkt an diese 110 Folgen, welches Thema oder welcher Gast hat euch persönlich am meisten berührt oder bewegt? Vielleicht erstmal der Markus.
Also bei mir war es das Interview mit Herrn Dr. Bodo de Vries vom Evangelischen Johanneswerk. Ich habe mich sehr gefreut, auch bei den anderen Gesprächspartnern, dass man da auch wirklich ein großes Interesse wahrnimmt, auch mal in einem Podcast mitzuwirken. Bodo de Vries, sehr meinungsstark, da habe ich mich auch sehr drauf gefreut, auf das Gespräch. Und wir hatten eine Folge geplant und haben dann, Susanne, ich glaube, über 2 Stunden mit Bodo gesprochen, haben daraus 2 Folgen gemacht. Also es war so ergiebig. Was mich immer wieder beeindruckt, ist die Nähe zur Lebenswirklichkeit von pflegebedürftigen Menschen, die im Johanneswerk, aber auch natürlich bei anderen Trägern in der sozialen Gesundheitswirtschaft, hier in der Pflegewirtschaft gegeben ist. Also hier diese sehr ernsthafte, intensive Auseinandersetzung mit Lebenssettings, in dem Fall zum Beispiel von Senioren, Ehepaaren, deren eigentlich funktionierendes Setting durch erhöhten Pflegebedarf einer Person aus den Fugen gerät. Man hat eine hochprofessionelle, über Jahrzehnte entwickelte Pflegeinfrastruktur, aber in solchen Situationen setzt sie dann schon mal aus. Dann hat die Rückkopplung in diese familiäre Situation, aber auch das Problem in den Versorgungsstrukturen vor Ort, aber auch übergreifend im Gesamtsystem. Fehlversorgung, Überversorgung, Ressourcenverschwendung im Endeffekt. Eine Person ist im Pflegeheim, wird dann finanziell stark gefordert. Die zweite Person, wohin, in der Wohnung bleiben. Das war ein sehr erhellendes Gespräch und sehr interessant mit Bodo de Vries.
Und Susanne, was ist dir so am meisten im Gedächtnis geblieben?
Also berührt haben mich eigentlich immer Folgen, wo wir Strukturdebatten nicht nur im Vordergrund stehen haben, sondern echte Menschen. Das ist sicherlich auch mit der Folge mit dem Bodo de Vries der Fall gewesen. Der zweite Punkt war für mich auch so, wo ich dachte, bei manchen Gesprächen hoffentlich reicht meine Vorbereitungszeit, um mit dem Niveau mitzuhalten. Und ganz häufig waren die Gespräche länger als geplant und endeten auch mit der Aussage unserer Gäste, es hat wirklich Spaß gemacht. Was man vorher nicht immer so dachte, für viele ist das ein neues Format, die sind keine regelmäßigen Podcast-Aufnehmer. Ich glaube, so sind wirklich gute Gespräche zustande gekommen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen, die in der Sozialgesundheitswirtschaft arbeiten, Strukturen schaffen, Arbeitsplätze schaffen, aber auch dafür einstehen, eine gute qualitative Versorgung zu gewährleisten. Und vielleicht ein Gast, der ein bisschen heraussticht, war ziemlich am Anfang der Fotograf René Schwertl. Da hat mich beeindruckt, einfach mal einen ganz anderen Blick auf das Älterwerden zu haben und zwar auch über die Grenzen von Deutschland hinweg und das Ganze fotografisch ja wirklich auch toll festgehalten. Also so diese Vielfalt, die wir an Gästen hatten und wie gesagt häufig Gespräche, die viel länger dauerten als ursprünglich geplant und wir, also ich zumindest persönlich in jedem Gespräch auch für mich wieder was mitnehmen konnte.
Ich habe mir fast gedacht, dass du den René Schwertl erwähnst. Da habe ich vorher noch drüber nachgedacht, weil ich weiß, dass dich damals auch das Gespräch und die Folge mit ihm so bewegt hat. Die war auch wirklich sehr schön. Kann man auch immer noch anhören übrigens. Wenn wir jetzt mal so auf die Themen schauen, ne? Ihr analysiert regelmäßig Fachartikel, politische Strukturänderungen, wie du es auch eben gesagt hattest, Susanne. Welches Thema aus den frühen Blätterwald-Folgen ist denn heute, viele, viele, viele Monate später, immer noch oder erst recht aktuell?
Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung. Planungssicherheit, Planungssicherheit, Planungssicherheit. Also ich glaube, das ist etwas, was die Branche in den letzten fünf Jahren, könnte man sicherlich sagen, extrem beschäftigt. Aber auch die Jahre davor war das immer ein großes Thema. Nur das ist aufgrund schwieriger volkswirtschaftlicher Finanzierungssituationen noch immanenter geworden. Wir haben auch verschiedene Politikwechsel zwischendrin gehabt, keine ganzen Legislaturperioden und damit Gesetzesveränderungen, die notwendig sind, verschoben. Und das ist einfach für die Betreiber eine große Planungsunsicherheit, mit der sie tagtäglich umgehen müssen. Gleichzeitig müssen sie ihre Geschäfte stabilisieren. Sie wollen aber auch Themen ausbauen, sei es eine Digitalisierung, sei es Sanierungen, notwendige Sanierungen ihrer Immobilien. Das geht häufig auch nicht ohne Fremdfinanzierung. Und wenn ich dann derartige Planungsunsicherheiten habe, wird das auch auf der anderen Seite für Banken schwer oder andere Fremdkapitalgeber, hier ein positives Votum für eine Fremdkapitalgabe abzugeben. Und das ist ein Thema, das beschäftigt uns seit Anfang an.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich denke an die ganzen Reformen, hinter die man ja nicht wirklich einen Haken setzen kann und die uns jetzt die ganzen Folgen begleitet haben. Krankenhausreform seit Mai 2022 in Arbeit, mittlerweile 14 Stellungnahmen der Regierungskommission. Im Dezember 2024, zwei Jahre später, dann ein maßgebliches Gesetz, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, dann der Regierungswechsel, Krankenhausreformanpassungsgesetz, mittlerweile auch durch, hart umkämpft, hart umstritten. Absolut sicher ist, nach der Reform ist vor der Reform. Also auch die reformierte Krankenhausreform wird nochmal nachgebessert werden. Wir haben jetzt aktuell die Diskussion um die Reform der Notfallversorgung. Also man muss ja verstehen, das ist nicht ein Gesetz, die Krankenhausreform, sondern das ist ein großer Plan, der mit mehreren Gesetzen verfolgt wird und umgesetzt werden muss. Wir haben jetzt die Reform der Pflegeversicherung, auch so ein Dauerbrenner bei uns in den Themen des Blätterwaldes und des Podcasts. Sockelspitzetausch, 1.000-Euro-Deckel für die Eigenbeteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner, solidarische Pflegeversicherung, Zusammenlegung von sozialer und privater Pflegeversicherung, was es da nicht alles gab von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Zukunftspakt Pflege, nicht weniger raumgreifend die Debattenbeiträge von Wissenschaft, Verbänden und verschiedenen Trägerinitiativen. Wir haben ja jetzt aktuell für Mai einen Gesetzesentwurf angekündigt, ein Stück weit wieder ganz andere Töne, was vorher mit Entlastung als maßgebliche Säule, also Entlastung der Pflegebedürftigen, der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, eine maßgebliche Säule sein sollte, empfängt man jetzt Signale, dass die Belastungen eher steigen. Also dass hier einfach der finanzielle Leidensdruck auch in diesem Zweig der Sozialversicherung ein neues Maß erreicht hat. Über allem schwebt ja aktuell das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Wirklich auch teilweise widersprüchliche Regelungen, die da angedacht sind in den verschiedenen Bereichen und Reformansätzen. Einmal die große Komplexität dieser volatilen Rahmenbedingungen in strategische, operative Entscheidungen umzusetzen. Und Susanne, wie du sagst, alles in allem eine hohe Planungsunsicherheit. Es fehlt irgendwie der Befreiungsschlag. So ist es. Auf der Basis können wir planen, auf der Basis können wir agieren und nicht im Halbjahresrhythmus wieder Veränderungen. Ich wüsste wirklich gerne, ob die Politik mittlerweile auch bei der Komplexität KI zu Rate zieht. Also Komplexität der Entscheidung, Komplexität des gesamten Sozial- und Gesundheitswesens. Stichwort KI, das ist im Endeffekt der zweite Dauerbrenner, den ich in der Berichterstattung sehe, mit einer beeindruckenden Veränderung. Vorher waren es oder anfänglich sehr viel mahnende Artikel. Kein Personalabbau durch KI, Datenschutzthemen und Ähnliches, alles wichtig, aber mittlerweile nehme ich ein klares Verständnis für die Möglichkeiten und den Nutzen da, vielleicht zum Teil mit überzogenen Erwartungen, aber es macht wirklich Spaß, auch immer wieder oder immer mehr über tolle Praxisbeispiele, hilfreiche Erfahrungsberichte zu berichten.
Jetzt wollte ich eigentlich mit der Frage anschließen, was denn in den letzten 110 Folgen, wenn man die so in der Zeitkapsel betrachtet, so die gravierendste Veränderung in und für die Sozialwirtschaft war. Aber so ein bisschen hast du das ja eigentlich schon beantwortet, oder?
Wenn man nochmal auf die Reformdebatte zu sprechen kommt, neu ist für mich die Offenheit, mit der inzwischen ausgesprochen wird, dass schlicht nicht genug Geld vorhanden ist und dass sich die finanzielle Situation mittelfristig auch kaum verbessern wird. Deshalb gehören jetzt auch mögliche Einschränkungen bei Preisen, Vergütungen, Leistungsansprüchen, Rücknahme von regulatorischen Vorgaben, die letztendlich ja auch kostentreibend sind, ausdrücklich zu den Reformüberlegungen. Wenn man jetzt mal auf Länderebene schaut, Reformgeschehen im Hinblick auf die Heimgesetze ganz konkret auf Länderebene, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Bayern, NRW und Niedersachsen. Wer hätte gedacht, dass doch sehr plötzlich auch 120 Plätze in NRW in Ordnung sein sollen? Zweibettzimmer kein Teufelszeug mehr sind und Heime ohne Versorgungsvertrag nicht mehr von der Heimaufsicht geprüft werden.
Aber Markus, ich glaube, wenn wir in frühere Folgen reinhören, ich bin mir fast sicher, dass wir genau das diskutiert haben und genau diese Prognose abgegeben haben, dass wir das Thema Zweibettzimmer wieder haben werden. Wir können uns ein Bettzimmer in der Fläche so gar nicht leisten, aus verschiedenen Gründen auch. Also da lagen wir, glaube ich, ziemlich richtig, auch wenn es politisch nicht den großen Knall gibt. Ja, und jetzt ist plötzlich Zweibettzimmer kein Teufelszeug mehr für alle. Aber wir sehen diese Veränderung schrittweise. Und jetzt nicht nur in einer Landesheimbauverordnung, sondern mittlerweile, ich glaube in 3 oder 4, hatten wir, glaube ich, den richtigen Riecher schon vor 2 Jahren mittlerweile fast, dass sich das dahin entwickeln muss, weil die Finanzierbarkeit gar nicht gegeben ist.
So, jetzt haben wir viel über Gäste und auch über das Fachliche gesprochen. Kommen wir mal zu einem etwas lustigeren Teil. Was war denn so das Witzigste oder vielleicht auch das Peinlichste, was euch während so einer Aufnahme begegnet oder passiert ist? Ist da mal was vorgefallen?
Also ich habe keine spontane Erinnerung. Peinlich war nichts, da bin ich mir ziemlich sicher.
Technische Probleme, die euch an den Rand des Wahnsinns getrieben haben?
Ja, wobei die waren nicht witzig, sondern eher nervtötend. Ja, es ist immer im Grundsatz die Frage, reicht unsere Internetverbindung aus? Wie schnell lädt die einzelnen Spuren hoch? Bleibt unser Gast, also ist gerade bei Gästen auch, so lange online, damit seine Aufnahmetonspur hochgeladen wird? Oder müssen wir nochmal hinterher telefonieren, dass sich derjenige einloggt, damit es hochgeladen wird, damit wir es auch schneiden können? Immer spannend, da sind wir aber, glaube ich, auch professioneller geworden. Schafft es unser Gast, sich über die technischen Hürden des Einloggens hinwegzusetzen, wobei die nicht so schwierig sind, muss man auch sagen. Aber das ist schon immer, gerade weil wir Gäste haben, die jetzt nicht die Profi-Podcaster sind, schaffen sie es, dass wir uns nicht nur hören, sondern auch hoffentlich sehen während des Gespräches. Das sind, glaube ich, so die technischen Herausforderungen. Ansonsten, ich würde es fast eher umdrehen. Mich verwundert es immer noch, wie easy es ist, einen Podcast aufzunehmen. Also rein technisch, wie gut da Software funktioniert. Und ganz großes Lob an unsere Agentur Next to Brain, die jede Folge schneidet. Und das ist vielleicht etwas, Markus und ich sind an manchen Folgen rausgegangen, gerade Blätterwald-Folgen, und dachten, oh Mann, ob das überhaupt was geworden ist. Das fühlte sich so chaotisch an. Und dann beim Korrekturhören waren wir so verwundert, was Next to Brain daraus gemacht hat. Wie gut die Struktur war, dachten auch, unser Empfinden war anders bei der Aufnahme, aber das kommt richtig gut rüber, das passt zusammen. Also vielen Dank an Thorsten Bastian und Fiona, die beide dafür hauptverantwortlich sind von Next to Brain, die uns jedes Mal so gut unterstützen und aus, ja, für uns manche chaotische Folge den Goldstandard machen zum Hören.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens noch eine lustige Anekdote, die mir eingefallen ist. In einer Folge hatte ich einen Gast, da habe ich im Hintergrund immer so komische Geräusche gehört. Und dann habe ich gesagt, irgendwas ist da im Hintergrund, irgendwie haben sie das Fenster auf. Und dann sagt derjenige, nee, sagt er, das sind meine Wellensittiche, soll ich mal die Tür zumachen? Die hat man dann also im Hintergrund gehört. Da mussten wir dann leider nochmal die Tür schließen, damit wir ein bisschen Ruhe hatten vor den Vögeln. Genau, sowas passiert einem auch.
Mir wird die erste Folge Blätterwald in bleibender Erinnerung sein. Das war auch meine erste Podcast-Aufnahme generell. Wir saßen doch in den Büros im Rheinauhafen, wunderschöne Büros. Im Hochsommer irgendwie war an dem Tag mit der Klimaanlage, also ich hatte das Gefühl, sie heizt, statt zu kühlen.
Wir hatten keine Klimaanlage dort, Markus.
Wir hatten keine Klimaanlage, aber irgendwie,
ja. Kühlende Decken gab es aber.
Ja, ja. Also gefühlt 45 Grad bei erhöhtem Stresslevel und die Technik, die da aufgebaut wurde, ich fand alles sehr beeindruckend. Mir schwirrte der Kopf, also diese Folge bleibt in Erinnerung. Aber wie du sagst, Susanne, was dann daraus geworden ist, das hat dann für die folgenden Aufnahmen, für die ganze Podcast-Aktivitäten sehr viel Entspannung gebracht.
Nochmal kurz so zu euch, ne? So, was seid ihr denn so für ein Podcast-Typ? Seid ihr eher derjenige, der sich akribisch vorbereitet, sich Notizen macht, ein Skript vorbereitet, oder seid ihr eher der spontane Typ, der das so aus der Hüfte schießt und intuitiv macht?
Also ich würde ja sagen, einer von uns bereitet sich so gründlich vor, dass man damit vermutlich auch eine kleine Enquete-Kommission bestücken könnte. Der andere vertraut stärker auf Intuition, Gesprächsdynamik und die Hoffnung, dass gute Gespräche notfalls auch live entstehen dürfen.
Ich würde mal ganz scharf darauf tippen, dass der Markus derjenige ist, der die akribische Vorbereitung bevorzugt und du bist der intuitive Typ, Susanne.
Genau.
Ja, das war nicht schwer zu erraten. Mittlerweile kennt man sich.
Meine akribische Vorbereitung, das ist sicher eine Typenfrage, aber Susanne, du stellst auch manchmal Fragen, die die letzte Ecke beleuchten und da möchte ich natürlich sprachfähig sein und auch deswegen gut vorbereitet.
Ja, ich glaube, da ergänzt sich das auch ganz gut zwischen uns beiden. Und wenn man so Vorbereitungen von uns verfolgt, ist das für die Blätterwald-Folgen häufig so, dass wir 2-3 Tage vor Aufnahmetermin Markus beginnt, vielleicht schon mal eine Struktur hat. Wobei beim letzten Mal was anders, da habe ich begonnen. Und wir dann die einzelnen Zeitschriften jeder separat durchgehen und unsere Themen, die für uns jeweils interessant waren, zusammentragen. Dann noch zusätzlich überlegen, was gab's denn noch, was haben wir gesehen in anderen Plattformen, Zeitschriften, was könnte interessant sein und sich daraus dann die Themen für die jeweilige Folge ergeben. Und ich glaube, das funktioniert, finde ich, aus meiner Sicht ganz gut. Und da merken wir schon, manchmal sind wir da nicht 100% deckungsgleich, was wir in eine Podcast-Folge reinnehmen möchten. Und genau das macht es vielleicht auch aus für die Zuhörer, dass wir so ein bisschen verschiedenen Blick jeweils haben.
Wenn es kein Budget und keine Zeitrestriktionen gäbe, welchen Gast würdet ihr unbedingt gerne mal für eine Folge gewinnen wollen?
Spontan würde ich sagen Nina Waken, die Gesundheitsministerin. Sie ist ja schon viel in der öffentlichen Wahrnehmung unterwegs. Da dann so viel Neues erzählt wird, weiß ich nicht. Deswegen eher jemand aus der Wirtschaft, zum Beispiel Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank. Als Ökonom, ich bin ja selbst Volkswirt, das wäre sicher eine spannende Diskussion, um die Rahmenbedingungen, die Entwicklungen, notwendige Reformschritte, überhaupt mögliche Reformoptionen mit der neutralen Instanz Deutsche Bundesbank und dem sehr meinungsstarken Joachim Nagel, dessen Meinung ich sehr schätze, zu diskutieren, das wäre sicher ein Highlight.
Zu deinem ersten Punkt, unserer Gesundheitsministerin, ich würde den erweitern. Ich würde gerne mal alle Gesundheitsminister seit Ulla Schmidt nochmal interviewen, was denn so geblieben ist, was sie gelernt haben aus der Zeit, jetzt auch im Rückblick. Ansonsten hätte ich gar nicht so den einen Wunschgast, sondern mein Wunsch, wenn ich kein Budget oder Zeitrestriktionen hätte, wären eine große Mischung und Bandbreite an Menschen zu interviewen aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Eigentlich alle, die irgendwo in der Leistungserbringung beteiligt sind, wirklich vom Koch, den Reinigungskräften, Pflege, Ärzte, Therapeuten, Management, Verwaltung, bis hin natürlich auch zu den jeweiligen Wohlfahrtsverbänden und politischen Akteuren, um so ein Komplettbild zu geben und auch um in einer breiteren Masse ein besseres Verständnis dafür erzeugen zu können, was denn die Gesundheits- und Sozialwirtschaft leistet und es für jeden Einzelnen jeden Tag bedeutet.
Ja, kommen wir nochmal dazu. Was habt ihr persönlich eigentlich in den letzten Folgen, ihr habt ja nicht alle 110 Folgen aufgenommen, aber einen großen Teil davon, was habt ihr so für euch persönlich mitgenommen? Was habt ihr gelernt dadurch, dass ihr da in Gespräche gegangen seid, dass ihr moderiert habt, dass ihr euch vorbereitet habt? Was war so das Learning?
Für mich eine Erfahrung, dass diese Vorbereitung und Durchführung von Podcast-Aufnahmen in den verschiedenen Formaten, also einmal einen Überblick geben über aktuelle Diskussionen in der Fachpresse, in der Fachöffentlichkeit, aber auch die Gespräche mit einzelnen Vertretern aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, dass das so in der Gesamtheit nochmal stärker Entwicklungen in ihren Konsequenzen verdeutlicht. Also dieses Beleuchten aus verschiedenen Blickwinkeln, das Aufbereiten für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das Strukturieren. Wir haben für den Blätterwald eine Themenstruktur, die sich wirklich jetzt auch super bewährt hat. Dann setzen sich Entwicklungen, man erfasst sie sehr schnell, man kann in die Diskussion mit Gesprächspartnern gehen. Das ist insgesamt wirklich ein Format, das natürlich in erster Linie den Zuhörerinnen und Zuhörern den Nutzen schaffen soll, aber eben auch als aktive Moderatoren einen Mehrwert hat.
Eigentlich hat sich es nochmal verstärkt in der Erkenntnis, dass in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft alles mit allem zusammenhängt. Sei es Personalfragen, Finanzierungsfragen, Regulierung, auch eine Führungsfrage, Digitalisierung, auch eine Kulturfrage. Und daraus resultieren, dass gute Antworten auf die verschiedenen Herausforderungen nicht im Silo entstehen und damit auch gute Lösungsvorschläge, sondern dass es immer alle Beteiligten braucht und das sicherlich auch für die Zukunft gilt und wir da noch viel stärker dran arbeiten müssten aus meiner Sicht. Da einen Konsens zu finden, Lösungen zu schaffen für die Herausforderungen, die wir haben. Und es auch klar sein wird, dass wir nicht alle Wünsche, Bedürfnisse, die die einzelnen Gruppen heute haben, gleichzeitig befriedigen können. Weil das würde bedeuten, wir hätten unendlich Geld zur Verfügung. Daniela, ist so ein bisschen deine Frage vorher, wenn wir hier unendlich Geld zur Verfügung hätten. Haben wir nicht, haben wir auch in der Sozialgesundheitswirtschaft nicht. Und dass Kompromisse hier immer Einschnitte auch bedeuten. Und wir ringen um die beste Lösung, auch gesellschaftspolitisch. Und das bedeutet aber auch, ja, Einschnitte vorzunehmen. Und das ist eigentlich auch das, was mich am meisten bewegt insgesamt momentan in der politischen Lage. Wie bekommen wir das hin, auch in der breiten Mitte getragen in Deutschland, in der breiten Mitte von der Gesellschaft getragen, Lösungen zu finden, die uns dennoch A, eine Finanzierung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft erlauben und B, dennoch eine qualitativ hochwertige Versorgung in allen Bereichen und das auch von der breiten Mitte getragen werden kann.
Wenn ihr heute eine Prognose für die Folge 222 abgeben müsstet, was wird das Top-Thema sein?
Wahrscheinlich wird es nicht mehr die Frage sein, ob KI kommt, sondern wie KI eingesetzt wird. Also wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, denke ich, dass wir da nochmal einen ganzen Schritt weiter sind. Sei es in dem Einsatz in Verwaltungsbereichen, sei es in dem Einsatz in Diagnosen, Operationen, Dokumentation, Pflegeunterstützung. Glaube ich, werden wir sehr viel etablierte Programme, Software sehen, die auch genutzt werden. Wünschen würde ich mir, dass wir auf dem Weg dorthin eine höhere Planungssicherheit, also politische Entscheidungen haben, auf denen die einzelnen Träger, Betreiber ihre Planung für die nächsten 5 bis 10 Jahre verlässlich aufbauen können. Halte ich das für wahrscheinlich? Momentan nicht so wirklich, muss ich gestehen. Auch wenn wir, Markus, du hast ja vorhin erläutert, größere Reformvorschläge haben, gerade Richtung Finanzierung und auch mit einem knackigen Zeitplan. Ich bin auch mal gespannt, ob das auch die jetzige Koalition durchhält oder ob das nicht ein Thema sein könnte, woran man sich so reibt, dass man miteinander feststellt, dass es nicht mehr weitergeht, was eigentlich der schlechteste Fall wäre aus meiner Sicht. Ich glaube, dass das bei der Bevölkerung zu einem hohen Unverständnis führt und dazu führen kann, dass wir Wahlergebnisse erleben in einem rechten Bereich, die wir hier zu dritt in dem Podcast auf keinen Fall sehen wollen. Also insofern auch ein bisschen nachdenklich in deiner letzten Frage, Daniela, aber das entspricht aus meiner Sicht momentan der Realität.
Ja, ich gehe auch davon aus, Folge 222, ein Top-Thema wird sein, sind die Reformen wirklich angegangen worden, konnte man sie umsetzen? War man früh genug? Es ist ja auch vieles verschleppt worden in der Vergangenheit, ganz klar. Es wurden finanzielle Löcher kurzfristig gestopft. Demografischer Wandel, irgendwie ein Elefant im Raum, den keiner so richtig wahrnehmen wollte, der ignoriert wurde. Das wird sicher jetzt perspektivisch Folge 222 und nachfolgende ein Thema sein, was draus geworden ist und was zu ändern ist. Natürlich, es ist immer noch was anzupassen. Aber wie die dann absehbaren weiteren Entwicklungen auch mit den bis dahin entschiedenen Reformmaßnahmen zusammenpassen.
Ja, vielen Dank, Susanne und Markus. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, heute mit euch auf diese Zeit zurückzuschauen und auf die 110 Folgen, die wir bereits aufgenommen und ausgestrahlt haben. Wir haben es wirklich geschafft, jede Woche eine neue Podcast-Folge on air zu geben. Ich glaube, da können wir sehr stolz drauf sein. Ich hoffe, dass wir wirklich für alle, die sich für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft interessieren, eine Bereicherung sind, eine Unterstützung sind und neue Impulse und Denkanstöße geben können. Und ja, ich hoffe, es bleibt so spannend und geht so spannend weiter, wie es bisher war. Und vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr unterstützt, dass ihr diskutiert, dass ihr Gäste befragt und das alles hier möglich macht.
Vielen Dank, Daniela. Vielen Dank an Sie, unsere Zuhörenden. Und bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie neugierig und vor allem bleiben Sie bei all den Reformen, Verordnungen und Schlagzeilen einigermaßen entspannt. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir und ich freue mich natürlich auf die nächsten 111 Podcast-Aufnahmen.
Mein nächster Gast ist Mike Lange. Er wird uns natürlich etwas zum Bildungscampus erzählen und auch er gibt uns einen kleinen Einblick, was so seine lustigsten Erlebnisse im Podcast waren. Hallo Mike.
Alaf, Daniela, hallo.
Sehr guter Einstieg.
Ich freue mich sehr, zu dieser Jubiläumsfolge dabei sein zu dürfen, ist ja klar.
Ja, sowohl mit dir als auch mit der Geschäftsführerin Susanne Lizziewski, dem Leiter unseres Research-Teams Markus Sobotke und Lisa Scharf aus dem Research-Team, die alle hier regelmäßige Podcast-Gäste sind, werfen wir einen Blick zurück auf die letzten 110 Folgen, aber natürlich auch in die Zukunft. Und wir fangen mal mit dem Rückblick an. Rückblick auf den Start der Podcast-Reihe. Wie hat sich die Podcast-Reihe mit unterschiedlichen Themen bis heute verändert? Was würdest du sagen?
Unsere Reihe erreicht ja mittlerweile an die sage und schreibe 6.000 Hörerinnen und Hörer, was natürlich eine tolle Entwicklung ist, wenn man bedenkt, dass wir erst noch nicht mal vor 2 Jahren, genau genommen am 5.6.2024, mit unserer Reihe, mit unserem Podcast gestartet sind. Wenn man das mal so betrachtet, ist der Erfolg umso größer, wenn man mal bedenkt, dass wir eine Hörerschaft aus einer ganz speziellen Branche erreichen. Wir nicht unbedingt die breite Masse mit einem weltbekannten und hippen Produkt oder einer Dienstleistung ansprechen. Also daran gemessen so oder so ein ganz toller Erfolg, seit wir gestartet sind und auch stetig neue Abonnentinnen und Abonnenten dazu bekommen. Neben der Menge ist vielleicht auch die Qualität natürlich ein ganz entscheidendes Thema, was unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder angeht. Wir haben uns natürlich auch inhaltlich zu einer festen Größe unserer Branche entwickelt. Das nicht zuletzt aufgrund der allseits bekannten sogenannten Blätterwald-Folge, die wir monatlich aufnehmen und die aktuellsten Trends unseres Marktes für unsere Kunden anhand der unterschiedlichen Medien, Internetquellen zusammenfasst. Da ist der Markus Sobotke und die Susanne Lizziewski federführend als Interviewpartner. Die schauen sich dann immer im Wechselspiel die unterschiedlichen Trends und Marktthemen an. Und das wird bei den Hörerinnen und Hörern natürlich sehr geschätzt und hat mittlerweile die größten Downloadzahlen.
Ja, das stimmt. Der Blätterwald ist sehr beliebt. Wenn wir mal so uns die Gäste anschauen, Mike, welcher Satz eines Gastes ist dir so im Gedächtnis geblieben, dass du ihn heute noch im Beratungsalltag zitierst?
Oh, schwierig. Da gab es natürlich viele, aber einer ist mir besonders im Kopf geblieben. Das war im Rahmen einer Aufnahme für unseren Kongress der Sozialwirtschaft zum Thema KI-Nutzung in unserer Branche und der Frage, wie schafft man mehr Akzeptanz für die Nutzung von künstlicher Intelligenz in den Organisationen? Probieren Sie es aus und machen Sie einfach. Und warum ist mir der Satz so sehr im Gedächtnis geblieben? Weil ich recht häufig immer wieder an diesen Satz denken muss, wenn ich selbst die KI für Themen oder Unterstützung in Projekten oder Brainstorming nutze. Ich meine, wer nutzt es heutzutage nicht? Und ich muss sagen, er hatte recht. Wir kommen gar nicht mehr um das Thema herum. Und die künstliche Intelligenz hat sich so wahnsinnig stark mit einer hohen Änderungsdynamik deutlich bei uns im Tagesgeschäft verankert. Deswegen, das ist so der Satz, probieren Sie es aus, beziehungsweise einfach mal machen. Und das gilt ja auch für andere Themen, so im Berufsleben. Der ist mir am stärksten hängen geblieben. Aber nicht zuletzt, ich meine, KI nutzen wir so oder so, aber ich glaube, für den Podcast, Daniela, brauchen wir die KI weniger zu nutzen. Wir haben in den letzten 110 Folgen so viele Dinge schon erlebt. Da lassen wir sie ausnahmsweise mal außen vor.
Das stimmt. Das ist auch ein gutes Stichwort, Dinge erlebt. Was war denn der am schwierigsten zu gewinnende Gast beim Podcast und konntet ihr ihn am Ende doch noch für den Podcast gewinnen?
Schwierig zu gewinnen sind ja meistens Prominente, aber ich darf natürlich hier keine Namen nennen. Wir hatten einen hochkarätigen Interviewpartner und Experten unserer Branche, ja gar sogar Influencer innerhalb der sozialen Gesundheitswirtschaft. Und da hat es dann doch mal 6 Wochen gebraucht, um ihn vor das Mikrofon zu bekommen. Und das einzige an Ansprache Medium, was wir nicht nutzen mussten, waren klassische Rauchzeichen. Also Nerven braucht man schon mal in der Organisation für so einen Podcast. Du weißt das selber, du warst ja dabei.
Ja, und ich erinnere mich gut.
Wir hatten auch ein ganz großes Zeitthema natürlich, weil er war für eine Veranstaltung als Referent gesetzt und der Podcast musste natürlich vorher in den Kasten, sagt man ja. Schlussendlich haben wir es dann doch geschafft, aber er hat dann fast noch die Aufnahme verpasst, als wir terminiert waren, und hat dann gesagt, na gut, ich mach's jetzt trotzdem, und saß dann in einem Durchgangsflur in der Universität in einer großen Stadt in Deutschland und stand uns dort als Interviewpartner zur Verfügung, hat das dann mit seinen mobilen Endgeräten durchgeführt. Sensationell, aber es hat dann doch geklappt, ja.
Ja, was man nicht alles tut, um so eine Podcast-Folge aufzunehmen, ne? Also da hat er sich ja dann am Ende doch nochmal ins Zeug gelegt.
In der Tat, ja, kann man so sagen, ja.
Das war ja schon ein sehr ungewöhnlicher Ort für eine Podcast-Aufnahme, wo einer unserer Gäste aufgenommen hat. Erinnerst du dich noch an eine Folge, wo es einen ungewöhnlichen Ort für eine Aufnahme gab oder wo was Besonderes passiert ist, was besonders Lustiges oder Ungewöhnliches?
Ja, legendär, kann man nicht anders sagen. Ich nenne hier natürlich auch keine Namen, aber nur so viel. In einem Interview hatte einer unserer Gäste derart viele Hintergrundgeräusche. Wir sind ja hier in einem virtuellen Podcast-Studio unterwegs. Und er war gerade in seinem Homeoffice zu Hause und im Hintergrund lief der Rasenmäher vom Nachbarn, wie er sagte. Er bat dann darum, sich wenige Minuten später dann nochmal in das Podcast-Studio einzuwählen, meldete sich auch ein paar Minuten später aus einem ruhigen Raum zurück. Hat alles super wunderbar funktioniert. Und als wir ihn frugen, wo er denn nun sei, offenbart er uns, dass er im Badezimmer saß. Also es wurde eine tolle Aufnahme, ja. Aber das sind natürlich so Momente, die hängen bleiben, ganz klar.
Ja, das stimmt. Schauen wir mal ein bisschen in Richtung Zukunft. Was ist das Wichtigste, das du persönlich durch deine Teilnahme am Podcast gelernt hast? So, was nimmst du für dich mit?
Ich nehme mit jeder Aufnahme was mit. Also ich habe inhaltlich so wahnsinnig viel aus den Gesprächen mit unseren Expertinnen und Experten und Interviewpartnern aus unserer Branche als Gäste bei uns mitbekommen. Das lässt sich einfach so auf anderem Wege gar nicht in der Schnelligkeit aneignen, an fachlichem Input. Unsere Branche ist ja natürlich auch hochkomplex, ganz klar. Deswegen, ich kann nur jedem und jeder zu einem Abo bei uns raten. Da wird man schnell, kompakt und zu einem aktuellen Thema inhaltlich abgeholt und bleibt auch immer auf einem Stand der Dinge und lernt auch immer was für das Leben dazu. Das ist auch ganz klar aus besonderen Situationen.
Danke. Wir kommen schon zum Abschluss unseres kleinen Interviews und am Ende mache ich mit unseren Gästen für die Jubiläumsfolge so eine kleine Entweder-Oder-Runde.
Oh, da bin ich gespannt.
Los geht's. Kaffee oder Tee während der Aufnahme?
Weder noch, Mineralwasser.
Sehr gut. Morgens um 8 aufnehmen oder lieber abends um 20 Uhr?
Da habe ich was gelernt, Daniela. Am besten für mich kurz vor dem Mittag, weil sonst ist es zu früh oder zu spät.
Verstehe. Dann Gesetzestext oder Best Practice Story?
Bei Gesetz fällt mir ein, der Jurist würde sagen, es kommt drauf an. Nein, aber im Ernst, für mich persönlich Best Practice.
Und stehend aufnehmen oder lieber gemütlich im Sessel?
Lessons learned, am besten aufrecht sitzend auf dem Schreibtischstuhl.
Geht mir auch so.
Dann sind wir uns einig.
Mike, das war's dann auch schon für heute. Ich danke dir, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und wir hören uns hier in den nächsten Podcast-Folgen ja noch des Öfteren und ich freue mich drauf. Bis bald.
Das geht mir genauso und auf die nächsten 111 Folgen.
Genau.
Vielen Dank. Tschüss.
Lisa Scharf ist Ihnen wahrscheinlich bekannt aus den Podcast-Folgen rund um das Trendbarometer. Auch sie verrät uns, was ihre lustigsten Erlebnisse waren, ob sie lieber im Stehen oder im Sitzen aufnimmt oder ob sie sich akribisch vorbereitet oder nicht. Aber hören Sie selbst. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo Daniela, danke für die Einladung.
Eine ganz besondere Folge heute. 111 Folgen haben wir jetzt mit dieser im Kasten und dazu habe ich mir einfach ein paar Gäste eingeladen, die häufiger schon in unserem Podcast zugegen waren und so auch du. Du warst ja schon zu diversen Folgen hier im Podcast zu Gast. Was hat dir denn bislang am meisten Spaß gemacht? Welche Folgen oder welche Themen?
Puh, das ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann würde ich sagen, am meisten Spaß gemacht hat mir die Folge zur Jahresauswertung der Kostendaten in der stationären Pflege, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Das Thema klingt auf den ersten Blick vielleicht eher trocken. Was mich hieran aber so interessiert hat, ist, hinter den Zahlen stecken natürlich enorme Entwicklungen in der Sozialwirtschaft mit großen Auswirkungen zum einen ja auf die Betreiber, aber zum anderen auch auf die Pflegebedürftigen und damit letztendlich auch auf die gesamte Gesellschaft. Ich fand das hier einfach total spannend, diese Trends wirklich mal sichtbar zu machen, sich auch Zusammenhänge anzuschauen, die Zusammenhänge deinem Podcast mit dir zu erklären und auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen bei der Datenanalyse der Sozialgestaltung zu geben.
Ja, mir machen die Folgen auch immer sehr viel Spaß. Das gibt einem immer zweimal im Jahr einen richtig guten Überblick. Wie geht's der Branche? Was ist los? Worauf muss man sich zukünftig einstellen? Kommen wir von was Ernsthafterem zu was Lustigerem? Was war so das lustigste oder peinlichste Ereignis während einer Aufnahme? Oder gab es mal ein technisches Problem, das dich in den Wahnsinn getrieben hat? Erinnerst du dich an was?
Ja, das Lustigste ist eigentlich, dass ich meistens Podcasts zu Themen aufnehme, bei denen es halt sehr viel um Grafiken, um Diagramme oder auch um Zahlen geht. Gerade dabei ist es nicht immer so einfach, die ganzen Zahlen so darzustellen, dass die HörerInnen denen folgen können und dabei nicht durcheinander zu kommen. Ja, und das führt natürlich in der Podcast-Aufnahme dann sehr schnell mal dazu, dass man einen Zahlendreher hat oder sich verhaspelt oder bei den Prozentwerten durcheinander kommt. Das bedeutet, dass man sehr oft an der gleichen Stelle nochmal ansetzen muss oder nochmal neu recorden muss. Und in solchen Momenten denkt man dann schon manchmal, oh Gott, wie soll das nachher eigentlich klingen? Aber mittlerweile ist die Erfahrung, die Nachbearbeitung bekommt am Ende immer alles total gut hin. Und am Ende kommt da eigentlich immer ein rundes Produkt bei raus.
Sehr schön. Und sag mal, wie schafft ihr denn immer so den Spagat zwischen diesen hochkomplexen Themen wie Krankenhausreform oder den Ergebnissen des Trendbarometers, die ihr dann so aufbereitet, dass man die auch beim Autofahren oder Joggen konsumieren kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich selber höre auch sehr viel Podcast beim Joggen und auch beim Autofahren. Und daher ist mir persönlich immer total wichtig, möglichst lebensnah zu sprechen und möglichst lebensnah Zusammenhänge dann auch zu erklären. Das bedeutet, wir versuchen in unseren Podcasts wirklich Themen so aufzubereiten, als würde man sich im Café mit jemandem darüber unterhalten. Also möglichst verständlich, greifbar und trotzdem aber fachlich fundiert zu bleiben. Damit man dann solchen komplexen Zusammenhängen auch unterwegs gut folgen kann, helfen meiner Meinung nach auch immer konkrete Beispiele sowie eine klare Sprache und ein Fokus, der die praktische Bedeutung oder die praktische Implikation nochmal hervorhebt. Ja, und natürlich muss die Struktur gut vorbereitet sein. Wenn HörerInnen den Inhalt rein akustisch folgen, ist es meiner Meinung nach wirklich elementar, dass der Aufbau stimmig ist und dass man halt, ja, gedanklich gut mitgenommen wird.
Damit erübrigt sich dann eigentlich schon meine nächste Frage. Ich wollte fragen, ob du der Typ akribische Vorbereitung bist oder spontan improvisieren, aber ich tippe jetzt mal auf akribisch vorbereiten, richtig?
Ja, aufgrund der hohen Zahlendichte bei den Themen, die wir immer gemeinsam besprechen, bin ich definitiv Typ akribisch vorbereiten. Gerade bei den Themen, wo ganz viele Kennzahlen oder Entwicklungen genannt und dargestellt werden sollen, verliere ich sonst selber den Überblick und damit natürlich dann auch die HörerInnen. Trotzdem ist in den Gesprächen auch immer Raum für spontane Gedanken oder nochmal für Nachfragen. Aber die inhaltliche Struktur, die steht bei mir auf jeden Fall im Vorhinein.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, da tust du nicht nur dir selber, sondern eben auch den HörerInnen einen Gefallen. Weil wie du sagst, ne, wenn die Themen so komplex sind, braucht man eine Struktur. Und ja, wenn es eher so um weichere Themen geht, ich habe ja auch schon viele Podcast-Folgen jetzt begleitet, dann reicht es auch oft, den Gästen einfach ein paar Fragen zu stellen und dann kommen die ins Reden. Und wenn das weiche Themen sind, ist das auch überhaupt kein Problem. Und dann entwickelt sich ein sehr schönes, spontanes Gespräch. Aber gerade wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, da braucht man ein bisschen mehr Unterstützung, auch an Struktur, wie du schon sagst. Sag mal, welches Thema würdest du denn gerne zukünftig mal im Podcast besprechen? Gib mir doch mal ein paar Ideen mit, in welche Richtung wir noch laufen könnten.
Ja, mich interessieren vor allem praxisrelevante Themen. In den Bereichen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft stehen ja momentan wirklich große Reformen an. Im Pflegebereich warten wir aktuell noch auf den Aufschlag zur Pflegereform.
Anmerkung der Redaktion. Diese Folge wurde aufgenommen, bevor der Referentenentwurf zur Pflegereform veröffentlicht wurde.
Und ich gehe fest davon aus, dass sich aus diesen Themen sehr spannende und praxisrelevante Themen für Podcasts ergeben werden. Natürlich freue ich mich auch auf die nächsten Ausgaben des Trendbarometers, weil man daran oft sehr gut erkennen kann, in welche Richtungen sich die Branchen aktuell wirklich entwickeln und was die Branchen beschäftigen.
Warum glaubst du denn eigentlich, dass ein Podcast eine gute Möglichkeit ist, Menschen zu erreichen? Also das setze ich jetzt einfach mal voraus.
Für mich persönlich ist das Medium Podcast wirklich alltagsnah. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich arbeite in Köln, ich bin aber in Sachsen aufgewachsen. Das bedeutet halt oft lange Autofahrten und damit auch viel Zeit, Podcasts zu hören. Und diese Zeit kann man ja ganz gut nutzen, um sich mit Themen zu beschäftigen oder auch um sich weiterzubilden. Und das Schöne finde ich bei Podcasts, es gibt mittlerweile eine große Auswahl. Man kann sich gezielt Themen aussuchen, die einen interessieren und die Inhalte dann oft entspannter aufnehmen, als das jetzt möglich wäre, wenn man lange Fachtexte liest. Seit ich selbst auch Podcasts aufnehme, ist mir außerdem aufgefallen, dass sich gerade komplexe Themen in einem Gespräch häufig viel verständlicher vermitteln lassen, als es zum Beispiel in einem Fachbeitrag möglich ist. Man hat hier halt gute Möglichkeiten, die Hintergründe auch ausführlich zu erklären. Man kann unterschiedliche Perspektiven einbringen und man kann die Themen sehr greifbar machen. Und durch das Gesprächsformat entsteht natürlich auch ein bisschen eine persönlichere Bindung zu den HörerInnen. Und deswegen glaube ich, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, Menschen zu erreichen.
Ja, danke dir. Ich nehme das mal mit für die Zukunft und ich hoffe, dass wir uns in Zukunft auch hier immer mal wieder hören, spätestens zum nächsten Trendbarometer im Herbst. Und zum Abschluss habe ich so eine kleine Entweder-Oder-Runde mit meinen Gästen. Ja, die erste Frage ist jetzt schon beantwortet, eigentlich Skript oder Improvisation. Aber du könntest ja mal sagen, ich meine, du skriptest ja eher und bist weniger diejenige, die improvisiert. Aber wenn du die Wahl hast, was wäre dir lieber?
Also wenn ich die Wahl hätte, dann natürlich Improvisation. Vielleicht bietet sich das bei anderen Themen, die wir hoffentlich noch gemeinsam besprechen werden, dann auch noch an. Aber aktuell ist die Antwort Skript.
Sehr gut. Und nimmst du eher im Stehen auf oder gemütlich irgendwo im Sessel, wenn du Podcast aufnimmst?
Auf jeden Fall im Sessel.
Gemütlich.
Gemütlich, genau.
Wunderbar. Dann stelle ich mir jetzt vor, wie du irgendwo gemütlich im Sessel sitzt und dann entlasse ich dich jetzt auch aus unserem virtuellen Studio. Ich bedanke mich, dass du an der 111. Folge hier teilgenommen hast und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören, liebe Lisa. Vielen Dank.
Danke, Daniela. Bis bald.
Das war unsere 111. Podcast-Folge, unsere Jubiläumsfolge. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir hoffen, wir hören uns natürlich wieder. Denn unseren Podcast der Sozialgestaltung wird es auch weiterhin jede Woche immer am Dienstag für Sie geben, mit vielen spannenden Informationen, aber auch einer Menge Unterhaltung. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Vielen Dank fürs Reinhören. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.